Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
In Afghanistan haben Geologen große Mengen an Bodenschätzen entdeckt.
The result of the survey is the best news we have had over many years here in Afghanistan.
Die New York Times titelte gar das neue Saudi-Arabien für Lithium.
Einzig Rekord ist so gut wie Gold.
Nein, in Afghanistan geht es noch um etwas anderes.
Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteilt.
Unser Recht ist gutes Recht, Bonanza. Und unser Land ist gutes Land, das vergisst man nie.
Dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren.
Wenn wir dort unseren Einsatz beenden würden, dann wäre es eine zusätzliche weitere Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland.
Reiche Vorkommen von Bodenschätzen in Afghanistan. Alles wird gut. Das war die Meldung dieser Woche aus den USA, mal abgesehen von den Problemen mit den derzeit leider unkontrolliert in den Golf von Mexiko strömenden eigenen Bodenschätzen. Die andere, die positive Meldung, die über die Bodenschätze in Afghanistan, die verkündete das Pentagon. Das US-Verteidigungsministerium in Siegerpose. Seht her, was wir da gefunden haben. Es lohnt sich doch, in Afghanistan zu bleiben. Das Land könnte sich zu einem der reichsten der Welt entwickeln. Oder auch nicht. Denn was das US-Verteidigungsministerium wie einen Triumph verkündet, hört sich für manchen wohl eher wie eine Drohung an. Die Geschichte unseres Umgangs mit den Rohstoffen zeigt, dass um deren Besitz meist gekämpft wird, in kleinen und größeren Schlachten und ganzen Kriegen. Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen, der Tag in HR2 Kultur. Wobei, dass es in Afghanistan Bodenschätze gibt, das lässt sich eigentlich in jedem Erdkundeatlas nachlesen. Warum, darf man sich also fragen, verkündet das Pentagon nun noch einmal extra deren Existenz? Weil deren Menge so exorbitant ist, wäre die lapidare Antwort aus Washington. Und woher weiß das ausgerechnet das US-Verteidigungsministerium? Jedenfalls wird gejubelt in Washington. Nicole Markwald.
Immense Bodenschätze in Afghanistan. Diese Nachricht wurde in den USA an vielen Stellen positiv aufgenommen. Die Möglichkeiten seien atemberaubend, staunt der US-Kommandeur für die Region, General David Petraeus. Das sei eine willkommene Entwicklung, sagte auch PJ Crowley. Doch der Sprecher des Außenamtes schränkte sofort ein. Bis Afghanistan vom Kupfer, Lithium, Eisen, Gold und Kobalt in seinem Boden profitiert, werde viel Zeit vergehen.
Let's not underestimate this. This is going to be a long-term proposition.
Das ist ein langwieriges Unternehmen. Vor allem braucht es eine effektive Regierung, damit jeder und nicht nur einige wenige davon profitieren.
So that resources aren't to the benefit of the few, they're to the benefit of the many.
Rund $1 Billion sollen die Vorkommen wert sein. Doch vieles spricht gegen einen schnellen Geldregen in dem armen Land. Schlechte Infrastruktur, der Kampf gegen Taliban-Rebellen, die prekäre Sicherheitslage und nicht zuletzt grassierende Korruption. Vor diesem Hintergrund hat der Autor Alan Greenblatt nur einen Rat. Die afghanischen Bodenschätze anzapfen, viel Glück. Der New York Times-Autor James Risen findet, die Frage sei doch eher, ob man es schafft, durch die Bodenschätze Stabilität ins Land zu bringen oder ob sich das Schicksal von Nigeria und Kongo wiederholt, wo die Rohstoffquellen den Ländern schwere Fälle von Korruption beschert haben.
And so the question is, can you develop this in a way that will provide stability or is it going to just turn it into another Congo or Nigeria where they've got natural resource industries that just weigh down the country in deeply in corruption.
Risen hatte zuerst über die Entdeckung riesiger Rohstoffvorkommen durch US-Experten berichtet. Merkwürdig sei der Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels, hieß es daraufhin in vielen Internetblogs. Hat das mit den vielen schlechten Nachrichten aus Afghanistan zu tun? Sicher, sagt James Risen. Aber es gäbe doch immer Gründe, weshalb Leute gern über gute Nachrichten sprechen.
You know, there's always a reason why somebody wants to talk about good news.
Gute Nachrichten aus Afghanistan haben Seltenheitswert. Erst vor wenigen Tagen gab US-General Stanley McChrystal bekannt, dass die für diesen Sommer geplante Offensive gegen die radikal-islamischen Taliban in der südlichen Unruheprovinz Kandahar verschoben werden muss. Es fehle schlicht an Unterstützung aus der Bevölkerung, so McChrystal. Es ist für die USA der endlose Krieg. Ob die Rohstoffvorkommen einen Wendepunkt bringen, ist zweifelhaft. Das sei nicht die Lösung für unser Problem, sagte etwa S. Frederick Starr von der Johns Hopkins University, dem Radiosender NPR. Die afghanische Regierung brauche schneller verlässliches Einkommen, mit dem auch Arbeitsplätze geschaffen werden können. Bei der Rohstofferschließung dauert das mindestens 2 bis 3 Jahre, so Starr. Trotzdem bleiben viele politische Kommentatoren dabei. Die Rohstofffunde könnten Afghanistan neue Perspektiven bieten.
Aus Washington war das Nicole Markwald. Sita Maas, Afghanistan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Man darf spekulieren, warum das Pentagon jetzt plötzlich mit der Meldung kommt, dass Afghanistan ein an Bodenschätzen reiches Land ist. Kann sein, dass das auch was mit den USA zu tun hat. Wollen wir jetzt nicht drüber spekulieren, sondern lassen Sie uns auf das Land gucken, das Sie am besten kennen, auf Afghanistan. War die Tatsache, dass es da Bodenschätze gibt, in Afghanistan bislang überhaupt unbekannt?
Nein, auch selbst die Afghanen wussten das. Ich muss dazu sagen, dass man in der Taliban-Zeit, als ich in Nordafghanistan zum Beispiel war, in Mazar-i-Sharif, ist mir bereits gesagt worden, welche Bodenschätze es in Nordafghanistan gibt. Also es ist in jedem Fall auch unter den gebildeten Afghanen seit langem bekannt.
Man hat es vielleicht bislang noch nicht so sehr ausbeuten können, weil Kriegszustand herrschte oder weil man die technischen Möglichkeiten nicht hatte?
Vor allem, weil man die technischen Möglichkeiten nicht hatte, denn die ersten Forschungen reichen in die 1970er Jahre zurück, das heißt also in die Zeit vor dem Krieg. Der Krieg hat natürlich dann 30 Jahre lang die Ausbeutung verhindert. Entscheidend ist neben der mangelnden Technik vor allem die hohen Investitionskosten, weil ein erheblicher Teil der wertvollen Bodenschätze im zentralen Bergland liegt und wie wir jetzt den Karten entnehmen können, auch auf der Strecke zwischen Kandahar und Kabul und dann vor allem auch im Hindukusch. Also alles Gegenden, in denen ein Hochgebirge besteht, in denen mindestens 6 Monate im Jahr durch klimatische Einwirkungen überhaupt kein Zugang möglich ist. Dann muss es abtransportiert werden. Und wenn die Fundstellen auf 3000 Meter Höhe oder noch höher sind, kann man sich vorstellen, welche hohen Investitionskosten erforderlich wären.
Also das wird auch für Länder, die eine gut ausgebaute Infrastruktur haben, würde auch das schon in diesen Höhen und mit diesen Bedingungen nicht ganz einfach werden. Bislang baut die afghanische Ökonomie auf dem Drogenanbau auf, zumindest in Teilen. Und schon der hat Warlords und Stämme nicht unbedingt friedlich vereint. Wie würde das denn sein, wenn man nun an die Bodenschätze herankäme?
Also zu der Drogenökonomie möchte ich noch hinzufügen, dass jetzt eben auch noch sehr stark der Schmuggel hinzukommt und dann auch noch eine Korruption als Folge der internationalen Aufbauhilfe. Das heißt, wir haben eine Schattenwirtschaft und eine Schattenwirtschaft, die eben mehrere Einkommensquellen hat. Wenn wir jetzt noch zusätzliche Einkommensquellen hätten, wie jetzt zum Beispiel auch die von den Chinesen ausgebeutete Kupfermine in Ostafghanistan oder dann eben potenziell in Zukunft noch andere Ausbeutung von Bodenschätzen, dann würde im Endeffekt diese Schattenwirtschaft noch weiter florieren, weil erstens sehr hohe Schmiergelder bezahlt werden, weil zweitens dann wiederum illegale Gelder zum Schutz an die Regionalfürsten gezahlt werden, die nämlich in ihrer Region jeweils den Schutz bieten, den Schutz für die Ausbeutung, auch den Schutz für den Transport. Und es kommt dann hinzu, wer stellt die begrenzte afghanische Arbeitskraft, denn auch diese Arbeiter müssen wiederum einen Teil ihres Einkommens an die regionalen Machthaber abgeben.
Das heißt, auch ein weiterer Reichtum, der jetzt über Bodenschätze käme oder kommt, Sie haben ja schon erwähnt, die Chinesen bauen ja schon eine große Kupfermine im Südosten von Kabul. Dieses Geld wird in die bestehende Schattenwirtschaft integriert und feuert die eher an, als dass es, wie die Amerikaner ja behaupten, andere gesellschaftliche Strukturen ermöglicht und den Aufbau, den Reichtum besser verteilt und so weiter.
Ja, die Kluft zwischen denen, die bislang profitiert haben von dem Wiederaufbau von der Schattenwirtschaft und der riesengroßen Mehrheit der afghanischen Bevölkerung, inzwischen wird Afghanistan als weltweit das zweitärmste Land betrachtet. Diese Kluft würde weiter wachsen, weil eben nur eine kleine Gruppe wirklich von diesen Einnahmen profitiert und die Strukturen, die staatlichen Strukturen würden eben durch die Korruption noch weiter geschwächt und das würde natürlich zulasten der Armbevölkerung gehen. Es könnte dann auch noch zu Verteilungskämpfen und machtpolitischen Rivalitäten zwischen diesen verschiedenen Regionalverbänden Ressourcen führen. Denn wenn im zentralen Bergland etwas ausgebeutet wird, muss das ja über die Grenzen transportiert werden. Das heißt, es ginge dann durch das faktische Kontrollgebiet von verschiedenen Regionalfürsten, die dann natürlich ihren Anteil einfordern und die dann wiederum mit der Regierung Karzai auch über die Verteilung in Konkurrenz treten und dann eben auch internen Rivalitäten austragen. Also es würde eher die vorhandenen Spannungen noch verschärfen, als dass es wirklich zu einer langfristigen Stabilisierung in Afghanistan führt.
Gibt es denn gesellschaftliche Strukturen, die andersherum für das sorgen könnten, was die US-Amerikaner in einem Atemzug mit dem Reichtum an Bodenschätzen nannten, also zuerst wirtschaftliche und dann auch noch gesellschaftspolitische Entwicklung? Gibt es irgendetwas, was man stärken könnte und wozu man mehr Geld braucht, als jetzt schon da ist?
Da möchte ich wieder auf die Strukturen der Schattenwirtschaft verweisen. In dem Moment, in dem die staatlichen Strukturen geschwächt werden, sodass die Regierung in Kabul, aber auch die Provinzregierung, die da natürlich dann auch stärker sein müssen, wenn die effektiver wären, wenn die dann auch etwas mehr Geld bekämen, indem zum Beispiel das Steueraufkommen dezentral den Provinzgouverneuren zur Verfügung gestellt wird, was jetzt nicht der Fall ist, dann würde eine Möglichkeit bestehen, dass die Schattenwirtschaft stärker reguliert, kontrolliert und auch reduziert wird. Das setzt aber voraus, dass das staatliche System insgesamt gestärkt wird. Und derzeit ist es so, dass Präsident Karzai mit seiner Regierungspolitik genau diese Strukturen schwächt, mit Duldung der Amerikaner.
Erst müsste der Staat funktionieren und dann könnte man mit den Rohstoffen etwas anfangen. Zita Maas, Afghanistan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, vielen Dank. Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben.
Eine ganze Stunde mussten sie mühselig von einem Felsen zum anderen weiterklettern. Endlich öffnete sich vor ihren Augen ein unermesslicher Horizont, umsäumt von unzugänglichen Gebirgen. Das Land war sowohl mit Zier als auch mit Nutzpflanzen bebaut. Überall war das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Auf den Wegen fuhren schön gebaute, prächtige Wagen dahin, die fast wie eine Zierde der Straße wirkten. Sie waren mit großen roten Schafen bespannt, die an Schnelligkeit die besten Pferde von Andalusien, Tetuan und Mequinez übertrafen. In den Wagen saßen Männer und Frauen von eigenartiger Schönheit. Wahrhaftig, dieses Land ist besser als Westfalen, sagte Candide.
So lässt Voltaire seinen Candide das gelobte Land erreichen, verbannt aus seinem bisherigen Paradies, einem Schloss in Westfalen eben, erreicht er das sagenhafte Eldorado, das Goldland. Leider ist Voltaires Candide eine Satire und die Realität des sagenhaften Eldorado schon in alten Zeiten eine andere gewesen. Und auch wenn das zukünftige Eldorado oder vielleicht eher El Cobrido, denn am reichsten ist Afghanistan an Kupfer, sich mit dem neuen Reichtum entwickeln ließe, darf man zweifeln, ob danach alle Afghanen friedlich in wohlgeformten Karossen spazieren fahren würden. Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen, der Tag in HR2 Kultur. Günter Knabe, Asien-Experte der Deutschen Welle, ich grüße Sie.
Guten Abend.
Wer schaut auf Afghanistan außer den USA? Dass die da hinschauen, das haben wir gehört. Die verkünden die Existenz reicher Rohstofflager. Wenn das so ist, dann schauen doch sicherlich auch noch andere dorthin. Die Russen vielleicht, denn die haben das auch schon länger gewusst als die Amerikaner, oder?
Mit Sicherheit die Russen. Denn Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass die Russen das alles, was jetzt in Washington als grandiose Meldung von neuen Entdeckungen von Bodenschätzen verkündet wird, nichts Neues ist, nicht für viele der Afghanen, wie wir vorhin schon gehört haben, und schon gar nicht für die Russen, konkreter gesagt, für die Russen, die in der Sowjetunion-Zeit in Afghanistan Besatzer waren und Afghanistan dort sehr genau untersucht haben, eben auch geologische Prospektionen, Erforschungen angestellt haben. Und aufgrund deren Untersuchungen haben die Amerikaner jetzt weiter nochmal nachprüfen lassen, ob denn diese Unterlagen auch wirklich stimmen und haben sich das dann also gewissermaßen selbst bestätigt. Das heißt, die damalige Sowjetunion und das heutige Russland wissen sehr genau Bescheid, am besten Bescheid über die Lagerstätten, die vermuteten und die tatsächlichen Lagerstätten und über die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten einer eventuellen Ausbeutung. Und interessant ist, dass in der vorigen Woche in Moskau eine große Konferenz veranstaltet wurde. Die wurde eröffnet vom Präsidenten Medvedev und Außenminister Lavrov hat dort auch eben eine der Reden gehalten unter dem Motto, zunächst einmal, Drogenproduktion in Afghanistan und Drogenschmuggel aus Afghanistan. Das war aber nach Einschätzung, nach meiner eigenen Einschätzung und Einschätzung vieler ausländischer Beobachter nichts anderes als ein Vehikel der Russen, nämlich dieses Thema Drogenproblematik, die gehen uns alle an, das kann man verstehen, dieses als Vehikel zu benutzen, wieder nach Afghanistan zurückzukommen. Es war ein ganz klares Angebot und immer wieder verkündet an die Amerikaner, an die ISAF-Truppen, lasst uns doch gemeinsam gegen die Drogen kämpfen. Und wir, die Russen, haben in der Sowjetzeit in Afghanistan viel Erfahrung gewonnen. Wir haben auch Fehler gemacht, das wurde eingestanden. Aber wir kennen das Land, unsere Erfahrung wäre nützlich, es wurde immer gesagt, um eben die Drogen zu bekämpfen, aber eben auch, um Wirtschaftsprojekte wieder in Gang zu setzen und um die Projekte, die die Sowjetunion damals in der Besatzungszeit aufgebaut hatte und die kaputt sind, wieder aufzubauen. Und sie wiesen auch darauf hin, die Russen heute, wir kennen nicht nur das Land, wir haben auch ausgebildete Afghanen, die in der Zeit der kommunistischen Regierung in Afghanistan und eben zur Zeit der sowjetischen Besatzung, was eine Zeit war, haben diese Leute ausgebildet, die leben heute zu großen Teilen in Russland. Die wären bereit, als ausgebildete Leute, als Afghanen zurückzugehen. Also ein klares Angebot und ein klarer Versuch, wieder nach Afghanistan als dann friedliche Macht zurückzukommen und natürlich auch mit dem Blick auf die mögliche Ausbeutung dieser Bodenschätze.
Das waren die Russen, die Amerikaner haben wir schon genannt. Die Chinesen, das haben wir eben schon von Citamas gehört, sind schon da. Es gibt eine riesige Kupfermine südöstlich von Kabul und die wird von den Chinesen ausgebeutet oder zumindest sie haben dort angefangen. Wie sieht es dort aus? Worum geht's da?
Das ist das vermutlich zweitgrößte, weltweit zweitgrößte Kupfererzvorkommen, was noch nicht bisher ausgebeutet wurde. Dieses Kupfererzlager ist von den Chinesen zur Ausbeutung angekauft worden, von den Afghanen im vorigen Jahr. Da hat es gleich das gegeben, was vorhin schon genannt wurde, nämlich massive Korruption. Der damalige Bergbauminister Afghanistans hat angeblich mindestens 30 Millionen Dollar Schmiergeld von den Chinesen bekommen, damit er die Konzession an sie verkaufte. Nun haben die Chinesen sie und sie fangen an, eben den Abbau vorzubereiten.
Südöstlich von Kabul ist es aber nicht so ruhig, oder?
Nein, das ist eine Ironie mindestens dabei. Denn südöstlich von Kabul in Logatal, wo dieses Kupfererz eben liegt, kämpfen die Amerikaner und die afghanischen Sicherheitskräfte gegen die Taliban und gewissermaßen unter dem Schutz der Amerikaner und der afghanischen Sicherheitskräfte bauen die Chinesen, nicht in aller Ruhe, aber einigermaßen geschützt, das Kupfererz ab oder wollen es demnächst abbauen. Man kann also sagen, die Chinesen lassen die anderen kämpfen und sie schützen, damit sie ihren wirtschaftlichen Vorteil haben.
Und die Nachbarn, die direkten Nachbarn von Afghanistan, also wenn wir da weiter nach Osten gucken, sind wir gleich in Pakistan?
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist praktisch unkontrollierbar. Das sind die Stammesgebiete, wo die Stammesfürsten bestimmen und niemand sonst. Diese Grenze ist praktisch nie anerkannt worden zwischen beiden Ländern und sie war immer eine Grenze, über die der Schmuggel hin und her ging. Das heißt also, es liegt nahe, wenn jetzt gerade im östlichen Afghanistan bestimmte seltene Erden und seltene Metalle vermutet werden und dann abgebaut würden, irgendwann in langer Zeit, von jetzt auch nicht in 2 oder in 3 Jahren, sondern vielleicht in 3 oder 4 Jahrzehnten nach meiner Einschätzung, dann wäre das natürlich auch in einem Gebiet, was die Pakistani sehr genau kontrollieren. Es ist heute schon immer das Aufmarsch- und Rückzugsgebiet der Taliban und Al-Qaida unkontrollierbar. Und wenn dort tatsächlich einmal Bergbau betrieben würde, würde Pakistan größtes Interesse daran haben, das möglichst unter Kontrolle zu haben. Und es kommt noch hinzu, dass dann die Konkurrenz zu Indien auch, also zwischen Pakistan und Indien, auch in Bezug auf Afghanistan noch schärfer würde. Denn die Inder sind auch als wachsende Industriemacht an diesen Rohstoffen sehr interessiert, sind gleichzeitig verfeindet mit Pakistan. Das heißt, da käme ein neuer Konflikt auf.
Günter Knabe, wenn wir das alles so zusammenfassen und hören von Ihnen und von Citamas, was da sich zusammenbraut angesichts dieser Meldung, dass es dort reiche Rohstofffunde in Afghanistan gibt, dann muss man doch eigentlich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, sagt man mal landläufig. Wenn man das auch noch rausbläst als Meldung, dann weckt man doch erst den Begehr all der Umliegenden und der Weltmächte.
Herr Schwind, ich stimme Ihnen dazu, dass wenn die Amerikaner jetzt diese scheinbar neuen Erkenntnisse herausblasen in die Welt, dann haben sie das sicherlich unter propagandistischen Gesichtspunkten gemacht für die eigene Bevölkerung in den USA, deren Unterstützung für die Aktion in Afghanistan genauso schwindet wie hier in Deutschland und in anderen westlichen Ländern. Also versuchte man, die militärischen Misserfolge, das Stocken der groß angekündigten Offensive in Afghanistan, das alles zu überdecken mit solchen scheinbar wirtschaftlich positiven Meldungen. Und man kann natürlich in einem kapitalistisch orientierten Land wie den USA sehr viele Kräfte dann wach machen, die sagen, oh, da gibt es Schätze, die beuten wir aus. Das ist sicherlich die Absicht der amerikanischen Regierung gewesen, aber sie haben recht. Das ist eine sehr ungeschickte Propaganda, denn erstens, die meisten Afghanen wissen es sowieso schon, die Russen wissen es auch, die Chinesen beuten schon aus, die Pakistani wissen es auch und die anderen schütteln den Kopf und sagen, was soll das jetzt bringen? Im Moment wird in Afghanistan noch heftigst gekämpft, da kann man keinen Bergbau betreiben.
Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen, so haben wir es ja auch überschrieben. Gunter Knabe, Asienexperte der Deutschen Welle, recht herzlichen Dank nach Berlin.
Bei dem allerersten Dorf, auf das sie stießen, setzten er und Kakambo den Fuß ans Land. Eine Handvoll Dorfjungen, die mit zerfetzten Brokatgewändern angetan waren, warfen am Eingang des Dorfes mit Steinen nach einer Wurfscheibe. Unseren beiden Reisenden der anderen Welt machte es Spaß, ihnen zuzusehen. Die Steine waren ziemlich groß und rund, gelb, rot und grün und glänzten ganz ungewöhnlich. Kandid und Kakambo bekamen Lust, einige davon aufzuheben. Es waren Goldklumpen, Smaragde und Rubine, deren Kleinster den schönsten Schmuck am Thron des Großmoguls abgegeben hätte. »Die Kinder sind gewiss die Söhne des Königs«, meinte Kakambo. In diesem Augenblick erschien der Schulmeister und schickte die Kinder in die Schule. »Aha«, rief Kandid, »das ist der Hofmeister der königlichen Familie.« Die Bürschchen hörten sofort auf zu spielen und ließen ihre Wurfsteine und was ihnen sonst noch zum Zeitvertreib gedient hatte, liegen. Kandid hob alles auf, lief dem Hofmeister nach und überreichte es ihm ehrerbietig, indem er ihm durch Zeichen zu verstehen gab, dass ihre königlichen Hoheiten das Gold und die Edelsteine vergessen hätten. Aber der Dorfschulmeister warf die Steine lächelnd wieder weg, blickte Kandid einen Augenblick erstaunt an und ging seines Weges.
Voltaires Kandid in Eldorado. Fortsetzung folgt. Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen, der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir mal weg von Afghanistan, wo die Ausbeutung der Bodenschätze gerade erst begonnen hat oder vielleicht erst beginnen wird. Schauen wir mal in ein Land, wo das schon lange läuft, in eine Region, die sehr reich ist an Bodenschätzen, nach Westafrika. Dort gibt es Erdöl, Diamanten, Kupfer und so weiter und so fort. Und es gibt Coltan, den Stoff, der in den Handys ist, zum Beispiel im Kongo. Von dort berichtet Marc Engelhardt.
Wenn die Sonne aufgeht über dem Osten Kongos, beginnt in den Minen das Hämmern. Schon 14-jährige Kinder tragen hier in mühsamer Kleinarbeit Brocken für Brocken Gestein ab. Sie sind auf der Suche nach einem Mineral, ohne dass die globale Elektronikbranche nicht existieren kann. Coltan, ein Erzgemisch, aus dem Kondensatoren hergestellt werden. Handys, Laptops, Spielekonsolen oder MP3-Player, sie alle sind auf das seltene Metall aus dem rebellenkontrollierten Osten Kongos angewiesen. Wo immer Coltan gefunden wird, übernehmen Rebellen die Kontrolle, sagt Pascal Ndako, der früher mit Coltan gehandelt hat. Gruppen wie die Mai Mai haben die Minen erobert und kontrollieren jetzt die Arbeit und den Verkauf von Coltan. Verlierer, sagt der Kongolese Charles Chalondakwa, sind die Minenarbeiter, die unter Bedingungen schürfen müssen, die Sklavenarbeit ähneln. Sie buddeln praktisch nackt, es gibt keine Schutzkleidung, keine Helme, keine Handschuhe und als einziges Werkzeug Hammer und Meißel. Oft stürzen Minen ein und begraben Arbeiter unter der Erde. Überhaupt ist Atmen ein Problem, in den winzigen Stollen gibt es kaum Luft. Die Zustände sind unvorstellbar. Chalondakwa arbeitet für die Vereinten Nationen, die den von jahrzehntelangem Bürgerkrieg heimgesuchten Osten Kongos befrieden wollen. Doch nicht zuletzt der Handel mit Coltan hält den Konflikt am Laufen. Wer von den Verkäufen profitiert, ist doch klar. Es sind die Kriegstreiber, die Kommandeure der Rebellengruppen und Politiker. Von den Erlösen werden Waffen gekauft. Diese Leute machen wirklich viel Profit. Menschenrechtler sprechen in Anlehnung an die berüchtigten Diamanten aus Sierra Leone bereits von Blutkoltan. Doch jetzt soll ein neues Verfahren helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wissenschaftler von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover haben in Kooperation mit der GTZ ein Verfahren entwickelt, das sich Fingerprinting nennt, erklärt GTZ-Mitarbeiter Arne Hendrik Theissen.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass man nachweisen kann, aus welcher Region und im besten Falle auch aus welcher Mine das Coltan, was dann überprüft wird, kommen soll.
650 Proben haben Wissenschaftler bereits in ihrer Referenzbibliothek. Mit ihnen sollen die Lieferungen abgeglichen und Blutcoltan identifiziert werden. Die Technik alleine reicht jedoch nicht aus. Aufgabe der GTZ ist es, verlässliche Kontrollen auf dem Weg von der Mine bis zum Hersteller sicherzustellen, sodass die Handelskette nachverfolgt werden kann.
Es stehen zwei Herausforderungen. Die eine ist, sicherzustellen, dass nichts abhanden kommt. Und die andere ist aber auch sicherzustellen, dass nichts dazukommt aus konfliktivreichen Umgebungen.
Unterstützt wird die Initiative von der Industrie, die zertifiziert haben will, dass ihre Ware aus konfliktfreien Gegenden kommt.
Sie brauchen Partner, die fähig sind zu verhandeln und die eine gewisse Liefersicherheit einfach garantieren können. Ein zweiter Punkt besteht darin, dass natürlich in der Außenwirkung es unheimlich problematisch ist, wenn herauskommt, dass ein Rohstoff, der in gewissen Produkten einfach enthalten ist, auf einmal aus Gegenden kommt, in denen hohe Konfliktivität herrscht.
Derzeit wird verhandelt, wo genau die Gesteinsproben untersucht werden sollen. Ist das erstmal geklärt, könnte das Blutcoltan aus dem Ostkongo schon bald vom Markt verschwunden sein.
Mühsame Versuche, saubere Rohstoffe zu beschaffen, an denen kein Blut klebt. Wenn das geschafft ist, ist aber noch lange nicht alles gut, denn was produziert Rohstoffreichtum noch außer Mord und Totschlag, Ungleichheit und Armut? Klingt paradox, ist aber die langjährige Erfahrung. Und der wollen wir jetzt mal versuchen, auf den Grund zu gehen. Und das machen wir mit Friedemann Müller, Wirtschaftswissenschaftler und Berater der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Guten Tag, Kaschwin.
Man nennt es die holländische Krankheit oder den sogenannten Ressourcenfluch. Die Tatsache, dass ein Fund von Bodenschätzen dazu führt, dass ein Land in Schwierigkeiten gerät. Was sagt der Ökonom? Woran liegt das? Vielleicht erklären Sie es uns an dem historischen Beispiel Holland.
Ja, in der Tat klingt das Wort Ressourcenfluch nicht sehr wissenschaftlich. Es ist aber wissenschaftlich sehr begründbar. Es war so in den 60er Jahren, dass diese sogenannte holländische Krankheit entdeckt wurde, als in Holland auf einmal große Mengen von Erdgas gefunden wurden und eben auch nachgefragt wurden. Früher wurde nicht so viel Erdgas nachgefragt. Und dann wurde festgestellt, dass in einem durchaus entwickelten Land hier eine große Menge exportiert werden konnte. Das hat die holländische Währung, den Gulden, in die Höhe getrieben. Das hat dazu geführt, dass die anderen Exporte Hollands sehr teuer wurden und deshalb im Ausland nicht mehr so gefragt wurden. Das hat Arbeitsplätze verloren. Dann wurden die Importe billiger. Dadurch sind die Importe stärker in Konkurrenz mit inländischen Produkten geraten.
Das hat den Binnenmarkt kaputt gemacht.
Das hat wiederum Arbeitsplätze abgebaut. Und das nennt man nun holländische Krankheit oder Ressourcenfluch. Es gibt Möglichkeiten, dagegen anzugehen, aber es braucht einen sehr starken Staat. Wir haben Untersuchungen gemacht, die besagen, es gibt ganz wenige ressourcenreiche Staaten, die das geschafft haben. An erster Stelle nenne ich Norwegen, man könnte auch Kanada oder Australien dazu rechnen. Aber die übergroße Mehrheit von Staaten sind nicht so stark in ihren staatlichen Strukturen, also Abwehr von Korruption und solchen Dingen, dass sie das schaffen. Und es wurden ja die Beispiele Kongo und Nigeria genannt, die also ganz offensichtlich mehr Konflikte geschaffen haben, als dass sie Wohlstand in das Land gebracht hätten.
Nun ist das Beispiel Norwegen ja ein glänzendes. Da wurde Öl gefunden vor der Küste. Das ist problematisch. Darüber reden wir morgen hier in dieser Sendung. Aber heute geht es nun mal um den Ressourcenfund und was dann da passiert. Ja. Was haben die Norweger anders gemacht? Abgesehen davon, dass sie natürlich, aber das waren die Holländer ja auch in den 60er Jahren, ein entwickeltes Land sind.
Ja. Also zum Ersten, sie haben die ganz große Menge dieser sogenannten Renteneinnahmen, also Einnahmen, hinter denen keine Arbeit steht, sondern die sozusagen einfach zugeflossen sind, die haben sie in staatliche Obhut genommen. Und dann haben sie sie einer ganz starken Kontrolle ausgesetzt. Jeder Euro, jede Dollar wird hier sozusagen parlamentarisch kontrolliert und veröffentlicht im Internet. Sie können das alles nachschauen. Und dann haben sie einen ganz wichtigen Schritt, ganz überwiegend ausländische Wertpapiere davon gekauft. Das heißt, dadurch ist die inländische Währung entlastet worden. Sie ist also nicht angestiegen, sondern dadurch, dass man ausländische Papiere kauft, ist sie sozusagen in der Tendenz wieder gesunken. Und dadurch ist Norwegen mit seinen anderen Wirtschaftszweigen wieder wettbewerbsfähig geworden.
Herr Müller, kann sich das...
Das ist aber ein großer Verzicht, sozusagen eine Verlagerung des Wohlstands auf künftige Generationen. Und man lebt von den Zinsen dieser Wertpapiere und macht damit auch noch Bildung und Zukunftsinvestitionen dieser Art. Das alles ist, wenn man Zita Maas gehört hat, unvorstellbar in Afghanistan.
Wollte ich gerade sagen, kann das ein nicht so entwickeltes Land sich überhaupt leisten? Nein.
Nein, erstens kann es sich nicht leisten, zweitens sind die Strukturen nicht gegeben, also die Pressefreiheit, die parlamentarische Funktionsfähigkeit, die das alles kontrolliert, und dann natürlich auch die Bereitschaft, das tatsächlich für die Gesellschaft als Ganzes zu investieren. Da gibt es so viel interessierte Machthaber, die das für sich selber abzweigen wollen.
Was bleibt, das ist eher ein Fluch als ein Segen, wenn man einen Rohstofffund hat. Friedemann Müller, Wirtschaftswissenschaftler und Berater der Stiftung Wissenschaft und Politik. Recht herzlichen Dank. Reiches Land, armes Land. Das Elend mit den Bodenschätzen, der Tag in H2 Kultur. Weiter geht es mit Voltaires Candide im reichen Eldorado.
Die Reisenden hoben natürlich das Gold, die Smaragde und Rubine wieder auf. »Wo sind wir nur?« rief Candide. »Die Königskinder dieses Landes müssen eine ausgezeichnete Erziehung genießen, da man sie lehrt, Gold und Edelsteine zu verachten.« Kakambo war ebenso erstaunt wie Candide. Sie kamen schließlich an das erste Haus des Dorfes, das wie ein europäischer Palast gebaut war. Alsdann erschienen zwei Kellner und zwei Kellnerinnen in golddurchwirkten Kleidern, denn der Palast war ein Wirtshaus. Ihre Haare wurden von Bändern zusammengehalten. Sie luden die Fremden ein, an der Wirtshaustafel Platz zu nehmen. Dann trugen sie vier Suppen, die mit je zwei Papageien garniert waren, auf, einen 200 Pfund schweren gekochten Geier, zwei gebratene Affen von ausgezeichnetem Geschmack, dann je eine Platte mit 300 Kolibris und 600 Fliegenvögeln, auserlesene Ragouts und köstliches Backwerk. All das wurde auf Platten von reinstem Bergkristall serviert, während Kellner und Kellnerinnen verschiedene aus Zuckerrohr zubereitete Liköre einschenkten. Kakambo und Candide waren der Meinung, dass sie ihre Zeche reichlich bezahlten, indem sie zwei der dicken Goldstücke, die sie draußen aufgehoben hatten, auf den Tisch warfen. Der Wirt und die Wirtin brachen in ein schallendes Gelächter aus und konnten sich gar nicht beruhigen. Endlich fassten sie sich wieder. »Meine Herren«, sagte der Wirt, »wir sehen, dass Sie Fremde sind, und zu uns kommen hier nur selten welche. Verzeihen Sie, dass wir lachen mussten, als Sie uns diese Steine von der Landstraße als Bezahlung anboten. Sie haben wahrscheinlich kein peruanisches Geld, aber das braucht man auch gar nicht, wenn man essen will. Alle Wirtshäuser hier dienen der Bequemlichkeit des Handelsreisenden und werden auf Staatskosten unterhalten.«
Reiches Land, armes Land. Das Elend mit den Bodenschätzen, nur in Eldorado ist es anders. Um die Verkündung der Rohstofffunde in Afghanistan geht es uns und die Frage, ob stimmt, was das Pentagon in diesem Zusammenhang von den zukünftig blühenden Landschaften am Hindukusch behauptet hat. Nicht viel davon stimmt, haben wir bis jetzt gehört, oder vielleicht rein gar nichts, wenn die Nachricht auch noch an der Börse auf wache Ohren stößt. Denn dann könnten sich die Preise für die begehrten Rohstoffe auch noch erhöhen und sie noch begehrter machen, oder?
Mit einem Barrel, also einem Fass Öl, lässt sich eine ganze Menge anstellen. Man kann seinen Inhalt kaufen und verbrennen, damit Energie freigesetzt wird. Man kann aus dem Öl Kunststoffe herstellen oder man kann einfach auf seine Preisentwicklung spekulieren. Das bedeutet, Wetten abzuschließen, dass das Barrel in einer bestimmten Zeit um so und so viel Dollar zulegt. Termingeschäfte heißen solche Deals, die den Produzenten Kalkulationssicherheit und damit eine angenehmere Nachtruhe verschaffen, indem sie im Voraus klären, was das Öl, aber auch andere Rohstoffe wie Kupfer oder Kaffee in Zukunft kosten werden. Termingeschäfte müssen nicht unbedingt damit enden, dass die Ware wirklich den Besitzer wechselt. Die reine Spekulation spielt eine wichtige Rolle an der Börse. Investmentbanken sind hier genauso aktiv wie private Großanleger und manch ein kurzfristig orientierter Zocker. Welchen Einfluss die Spekulation auf die Preise von Öl und anderen Rohstoffen hat, lässt sich nicht ermitteln. Klar ist aber, die Schwankungen nehmen zu, je mehr kurzfristige Kontrakte abgeschlossen werden. An den großen Warenterminbörsen, wie an der in New York, gleichen die Preisnotierungen einer zackeligen Auf- und Ablinie. Mittel- und langfristig dagegen bestimmen andere Faktoren den Kurs, die fundamentalen Daten, wie es an der Börse heißt. In welchen Ländern steigt die Energienachfrage? Oder wo müssen ganze Industriezweige kürzer treten, weil eine Rezession die Geschäfte bremst? Genauso wichtig ist die Angebotsseite. Existiert ein Kartell, wie beim Öl, oder herrscht in der Landwirtschaft eine Dürreperiode? Spekulation kann hier zwar für kurzfristige Turbulenzen sorgen, aber die großen Linien gibt die echte, die Realwirtschaft vor. Gegen Angebot und Nachfrage kann kein Spekulant auf Dauer ankämpfen. Eine spezielle Gruppe sind Käufer, die die Rohstoffe nicht verwenden, sondern mit ihnen Geld verdienen wollen, aber das über viele Jahre hinweg. Spekulation ist dafür nicht das richtige Wort. Eugen Weinberg ist Rohstofffachmann von der Commerzbank und erklärt, welche Rolle zum Beispiel Versicherungen oder Pensionsfonds am Rohstoffmarkt einnehmen.
Wenn eine Versicherung beschließt, bis zu 5% von dem ganzen Vermögen auf Rohstoffe zu setzen, dann geht es schon um Milliardenbeträge. Also sind das nicht die Spekulanten und vor allem nicht die Privatspekulanten, die die Preise nach oben getrieben haben, sondern insbesondere sind das die großen institutionellen Anleger, die in Rohstoffe als in eine Anlageklasse und gar nicht zu spekulativen Zwecken investieren.
Einen Teil seines Geldes in Rohstoffe zu investieren sei eine gute Idee. So sagen es auch viele Bankberater ihren Kunden, die sich ein Metallzertifikat oder einen Agrarfonds ins Depot legen können. Nicht in großen Mengen allerdings. Von 100 angelegten Euro sollten 5, höchstens 10 in Rohstoffe gesteckt werden, sagen Vermögensverwalter. Die Palette ist jedenfalls groß. Wer den Börsenteil einer guten Tageszeitung aufschlägt, dem purzelt von Platin über Kupfer, Silber und Aluminium bis hin zu den sogenannten weichen Rohstoffen wie Zucker, Kakao oder sogar gefrorenem Orangensaftkonzentrat die ganze Bandbreite der Rohstoffe entgegen.
Und wer da investiert, der investiert auch in das große Rad, das wir beschrieben haben, das sich weiterdreht und mehr Blut und mehr Elend in die Welt bringt, womöglich. Hendrik Burs war das von der Frankfurter Börse. Professor Werner Ruf, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was wir bislang noch nicht gemacht haben, ist über uns selbst geredet, über den deutschen Einsatz und die deutschen Interessen. Dass die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt würde, hat uns der ehemalige Verteidigungsminister Struck schon erzählt. Vor kurzem dann hat der Bundespräsident vor seinem Rücktritt und auf dem Rückflug von Afghanistan gesagt, wir müssten uns darüber klar werden, dass wir als Exportnation die Handelswege notfalls auch mit Waffengewalt freihalten müssen. Sind wir eine Nation wie die anderen auch, mit ganz normalen wirtschaftlichen Interessen? Das hatten wir doch früher nicht so gedacht.
Nein, hatten wir nicht. Aber vielleicht möchten wir immer mehr eine Nation wie die anderen werden. Und dazu gehört nun mal mehr Militär und mehr militärische Aktivität. Das ist in der Bundesrepublik ein bisschen schwierig aufgrund unserer Geschichte. Und ich denke, die Bundesregierung hat sehr klug gelernt, dass deutsche Alleingänge eigentlich nicht förderlich sind und deswegen machen wir das im Bündnis. Wir machen es mit der NATO und wir machen es auch in der EU, die ja mit ihren Militarisierungsbestimmungen im Lissabonner Vertrag hier eine prächtige Öffnung bietet, wo dann auch Deutschland als führende Macht in der EU entsprechend das Sagen haben wird.
Wenn wir nochmal zu kurz in die deutsche Geschichte zurückgucken, schauen in die kürzer zurückliegende deutsche Geschichte, als wir nach Afghanistan aufbrechen ließen, die Bundeswehr, da wollten wir ja dann eigentlich nichts, sondern wir wollten nur, wie soll ich das nennen, dabei sein, oder?
Offiziell wollten wir Bündnistreue zeigen. Ich denke, das war auch ein Stück weit so, aber es war auch die Möglichkeit, mit der Bundeswehr Schritt für Schritt, erinnern Sie sich an das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994, nun in der Welt präsent zu sein und diesen Arm auch zu nutzen. Sie erwähnten vorhin den zurückgetretenen Bundespräsidenten. Der hat im Grunde genommen nur alte Hüte verkauft. Diese Interessen sind bereits festgehalten in den verteidigungspolitischen Richtlinien von Volker Rühe von 1992. Sie stehen wiederum in der europäischen Sicherheitsstrategie. Sie stehen ähnlich im Weißbuch von 2006. Also das sind schon Ziele, wo die Bundesrepublik sagt, wir wollen auch dabei sein. Und das tut sie auch, sei es mit der Operation Enduring Freedom am Horn von Afrika oder mit der EU-Operation am Horn von Afrika Atalanta. Und genauso ist das in Afghanistan.
Also klar gesagt, wer auf internationalem Parkett mitreden will, der muss auch Soldaten schicken.
Ja, flapsig ausgedrückt könnte man sagen, nur wer mitschießt, darf mitreden. Und natürlich geht es am Ende eines Konflikts darum, wie die Konfliktregelung aussieht. Und da begibt man sich dann der Handhabe, wenn man vorher nicht dabei gewesen ist.
Aber was sind nun die genuinen deutschen Interessen? Außer, dass wir dabei sein wollen und dass wir international Gewicht haben wollen. Das ist ja mehr so ein diplomatisches Interesse und so eins mit Selbst, was das Selbstwertgefühl als Nation, wie immer das funktionieren soll, angeht. Was sind denn die genuinen deutschen Interessen zum Beispiel in Afghanistan? Köhlers Handelswege, die es freizuschießen gilt?
Also die Interessen sind meines Erachtens die, schon bei einer wie auch immer zu findenden Lösung dabei zu sein. Und da unterschätzt man, wie ungeheuer wichtig Afghanistan ist, nicht nur wegen der behaupteten, jetzt gefundenen, großartigen Rohstoffe und Ressourcen, sondern Afghanistan liegt wirklich im Fadenkreuz der Energiesicherungspolitik. Das Kaspische Becken oder der Ostteil des Kaspischen Beckens, Kasachstan, Usbekistan und so weiter, haben riesige Erdgasvorräte. Um die zu exportieren, werden jetzt ja auch die riesigen Pipelines, Nabucco beispielsweise, gebaut, die gezielt um russisches Territorium herumgeführt werden. Es geht also darum, von Russland unabhängig zu werden. Das gilt auch für die Pipeline, die UNOCAL schon vor 9/11 geplant hatte, aus Usbekistan, Kasachstan, über Afghanistan,
nach Pakistan
an den Indischen Ozean zu führen. Schade, dass wir jetzt keine Karte hier vor uns haben. Das sind die entscheidenden Punkte und noch viel entscheidender, und ich denke, das tangiert die Bundesrepublik unmittelbar, ist, wenn Nabucco, diese Pipeline von Baku bis Wien und Prag, wirklich sich rentieren soll, dann geht das nur mit iranischem Erdgas. Iran hat aber gerade mit China einen riesigen Liefervertrag abgeschlossen, um sein Erdgas dorthin zu pumpen. Das fehlt Nabucco, und gleichzeitig ist das natürlich dann wieder die geostrategische Frage. Diese Pipeline kann nur durch Afghanistan gehen.
Also es geht um Geopolitik.
Wer diese Pipeline kontrolliert die Gasflüsse nach China. Also das sind eigentlich die Zusammenhänge, wo die Bundesrepublik Deutschland kein unmittelbares, aber ein massives mittelbares Interesse hat, an diesen Prozessen mitzureden.
Also es geht um Geopolitik und Geostrategie, und das sind auch Denkweisen, die uns irgendwie innerhalb zweier Weltkriege abhanden gekommen sind.
Das ist richtig, und es sind Denkweisen, die wir natürlich früher in ähnlicher abgewandelter Form im Zeitalter dessen hatten, was man den klassischen Imperialismus nennt.
Und die Bewertung dessen überlassen wir unseren Hörern. Professor Werner Ruf, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Friedensforschung und Sicherheitspolitik, recht herzlichen Dank. Weiter geht es mit Voltaires Candide in Eldorado.
Was muss das für ein Land sein, sagte einer zum anderen. Ein Land, das der ganzen übrigen Welt unbekannt ist und wo alles so ganz anders ist als bei uns. Wahrscheinlich ist es das Land, wo alles vortrefflich eingerichtet ist, denn es muss unbedingt ein solches Land geben, und im Gegensatz zu Meister Pangloss Äußerungen habe ich nur zu oft bemerkt, dass bei uns in Westfalen die Dinge herzlich schlecht bestellt sind.
In Westfalen eben. Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben, weil wir nicht glauben, dass das stimmt, was das Pentagon verkündet hat, im Zusammenhang mit den ebenfalls vom US-Verteidigungsministerium verkündeten Rohstofffunden in Afghanistan. Dass das nämlich Frieden und Entwicklung für ein Land bedeuten könnte. Das bedeuten Rohstofffunde fast nie. Rainer Weber.
Wenn es um Krieg und Frieden geht, dann fragt man am besten die Experten, also die Banker und die Militärs. Banker und Militärs nämlich interessieren sich ausschließlich für die Realität und nicht für das, was die Kriegstreiber sagen. Und ebenso wenig für das, was die Kriegsgegner sagen. Daran sollten sie sich erinnern, wenn mal wieder irgendeine unterdrückte Volksgruppe ihre Solidarität einfordert. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Sie lügen nämlich beide, wissen die Experten. Wer Täter ist, wer Opfer ist, ist lediglich eine Frage der Perspektive. Ein solcher Experte ist Walter Collier. Collier und seine Mitarbeiter haben im Auftrag der Weltbank 47 Bürgerkriege analysiert, die von 1960 bis ins 21. Jahrhundert stattgefunden haben. Das Ergebnis der Studie ist wenig überraschend. Es lautet ganz simpel, dass der bei weitem wichtigste Faktor für den Ausbruch ziviler Konflikte die wirtschaftliche Abhängigkeit eines Landes von seiner Rohstoffbasis ist. Je stärker die Wirtschaftskraft eines Landes einseitig auf Edelsteinen, Rauschgiften, Kaffee, Gold, Koltan oder Lithium basiert, umso stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass starke Rebellengruppen Regierungen angreifen. Es gibt auch andere Faktoren: religiöse Unterdrückung, Grad der Ausbildung, Höhe des Lebensstandards. Als zuverlässiger Indikator taugt keines davon. Glaube, Liebe, Hoffnung mögen die Rebellentruppe zusammenhalten, die nach erfolgtem Sieg sich sofort zur Unterdrückertruppe wandeln wird, und dann haben sie wieder mal auf ihren Demos die Falschen unterstützt, werte Hörerinnen, werte Hörer. Finanziert aber wird der Krieg durch die Plünderung der Rohstoffvorräte. So sagen das die Forscher im Auftrag der Banker, und genau so sagen das auch die Militärs, nur noch viel gründlicher. Denn die Militärs scheuen sich nicht einmal, auch vom Wetter zu reden. Vor etwas mehr als 3 Jahren, im April 2007, stellten 11 Admiräle und Generäle der amerikanischen Streitkräfte eine 63-seitige Studie vor. Sie trug den Titel National Security and the Threat of Climate Change, Klimawandel und Sicherheit. Der Bericht stellte zunächst das Offensichtliche fest. Der Klimawandel wird die Krisenregionen im Nahen Osten, in Afrika und Asien weiter destabilisieren. Das Wasser wird knapper, Ernten werden zerstört, es kommt zu Vertreibung, zu Flüchtlingsströmen, denken Sie an Darfur. Also werden wiederum die Verteilungskämpfe schon ums schiere Überleben härter, und finanziert wiederum werden diese Verteilungskriege durch die Plünderung der Rohstoffe, denken Sie ans Koltan und an Ihr Handy. Aber noch ist alles nicht verloren. Bis 2025, sagen die Autoren der Studie, könnten die flankierenden antiterroristischen Maßnahmen des Westens, der Aufbau einer Zivilgesellschaft zum Beispiel, gegriffen haben. Dann ließe sich auch dieses Fiasko vielleicht abwenden. Und bis dahin, werte Hörerin, werte Hörer, brauchen Sie sowieso ein neues Handy.
Schauen wir mal nach diesem, eher pessimistischen Blick in die Zukunft in eine Weltregion, in der es schon jetzt versucht worden ist, etwas anders zu machen. In Lateinamerika hat es in der jüngeren Vergangenheit bei Präsidentschaftswahlen deutliche Linksrutsche gegeben. Im Anschluss daran haben vor allem der bolivianische Präsident Evo Morales, der brasilianische Lula da Silva und der venezolanische Hugo Chavez ernst gemacht mit dem Programm, die Ärmsten am Reichtum des Landes teilhaben zu lassen. Vor allem Hugo Chavez mit äußerst umstrittenen Methoden. Michael Castricius, ARD-Korrespondent für Mittelamerika in Mexico City, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Hugo Chavez hat nach und nach die Privatisierung des ehemaligen Staatssektors der Wirtschaft in Venezuela, des größten Stromkonzerns, der Telefongesellschaft, Zementindustrie und so weiter rückgängig gemacht, und er hat die Privatisierung des staatlichen Ölkonzerns gestoppt. Kann man erkennen, dass der Ölreichtum des Landes jetzt anders eingesetzt wird als anderswo?
Zumindest in Ansätzen ja. Es ist zwar kein Krieg um Öl, der da geführt wird, aber wenn der Krieg ja bekanntlich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann ist Hugo Chavez sozusagen in der Vorstufe, denn er macht Politik mit diesem Öl. Er hatte gesagt, und das hatte die Teilverstaatlichungen als Folge, er hatte gesagt, er will mehr Einfluss auf das Öl haben und damit auch auf den Reichtum, der aus dem Öl geht. Venezuela ist schon immer ein sehr reiches Land, eben als Ölförderland, 5. Ölförderer der Welt. Und dieser Reichtum war in den Jahrzehnten vor Hugo Chavez sehr ungerecht verteilt worden. Ein Großteil ging an die internationalen Konzerne, und was davon übrig blieb im Lande, das wurde verteilt größtenteils unter der Oligarchie des Landes. Und das wollte er erklärtermaßen anders machen. Nach seinem sozialistischen Modell soll das Geld, was mit dem Öl verdient wird, dem eigenen Volk mehr zu Gunsten kommen, und es soll befreundeten Ländern zugunsten kommen. Das ist die Politik, die Hugo Chavez damit betreibt.
Und haben die Venezolaner etwas davon? Also die Ärmeren, haben sie etwas? Merken sie etwas davon?
Die Armut ist zurückgegangen in Venezuela, aber sicherlich weit weniger, als man erwarten könnte, wenn es konsequent eingesetzt würde, das Geld. Denn auch in der Regierung Hugo Chavez gibt es Korruption. Auch da versickern einige Petrodollar in Taschen, wo sie nicht hingehören. Und durch sein internationales Engagement geht Venezuela selber natürlich auch viel Geld verloren, wenn beispielsweise billiges Öl abgegeben wird aus Solidarität und aus politischen Erwägungen, um Verbündete zu finden, dann ist das alles Geld, was letztlich in Venezuela wieder fehlt. Und dadurch konnte die Armut letztlich nicht so bekämpft werden, wie es Chavez mal versprochen hatte. Sie ist aber zurückgegangen. Also ein bisschen funktioniert es, aber viel zu wenig.
Und auf der anderen Seite wird Chavez vorgeworfen, er regiere autokratisch. Also er hat eine weitgehende Medienkontrolle eingeführt, viele Sender hat er schließen lassen. Ist das die Rückseite der Medaille?
Er ist ein autokratischer Herrscher, das sicherlich unter demokratischen Vorzeichen. Zwar, er ist demokratisch gewählt, mehrmals wiedergewählt. Er hat Volksabstimmungen überstanden. Nur eine einzige hat er verloren. Das hat er auch sofort dann akzeptiert, obwohl das Ergebnis sehr knapp war. Aber er regiert sehr autokratisch. Die Medien in Venezuela ist in der Tat ein sehr spezielles Problem, denn die sind extrem polarisiert. Also die kommerziellen Medien wettern auf eine Art und Weise gegen den Präsidenten, wie es in Deutschland nie möglich wäre. Da würde ein Medium sofort geschlossen. Andererseits die Regierungsmedien genauso auf die andere Seite schießen sie. Also eine unabhängige Information in Venezuela gibt es in der Tat nicht. Und Chavez bemüht sich in der Tat, die privaten Sender, die kommerziellen Sender zu gängeln, wo es auch nur geht, oder eben bis hin zu einer Schließung.
Wenn Sie jetzt mal vergleichen in Ihrem Berichtsgebiet, also auf, Sie haben auf der einen Seite im Südamerika, im Norden Südamerikas haben Sie dieses reiche Venezuela, auf der anderen Seite im Süden Mittelamerikas haben Sie Costa Rica, ein Land, das fast keine Rohstoffe hat und aber auch einen demokratischen Weg versucht. Wenn Sie vergleichen, wem geht es besser, dem rohstoffreichen Land oder dem rohstoffarmen Land Costa Rica?
Im Moment geht es eindeutig den Costa Ricanern besser als den Venezolanern. Das hat Gründe, wenn man zum Rohstoff auch die Natur noch zählen würde. Dann liegt darin unter anderem ein Grund. Costa Rica hat schon 1948 die Armee abgeschafft, hat auf Bildung, auf Lehrer statt Soldaten gebaut, ganz gezielt bis heute. Und das hat sich ausgezahlt im Laufe der Jahre. Costa Rica hat außerdem dann auf den in Anführungsstrichen Rohstoff Natur gesetzt, Ökotourismus. Es gibt sehr viele Nationalparks in Costa Rica, da wird sehr viele Touristen, und zwar Touristen in der Regel, die einiges Geld auch mitbringen. Und das alles hat sich ausgezahlt, während in Venezuela die einseitige Stütze Erdöl bislang nicht die Verteilung des Reichtums gebracht hat, die man sich wünschen würde. Also die Bevölkerung, die Armutsbevölkerung in Venezuela ist wesentlich größer prozentual als in Costa Rica.
Also der dritte Weg geht vielleicht ohne den Rohstoffreichtum am einfachsten. Recht herzlichen Dank nach Mexico City. Michael Castricius war das. Reiches Land, armes Land, das Elend mit den Bodenschätzen, das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, Sie können uns nachhören unter www.hr2kultur.de. Dort gibt es auch unseren Newsletter. Da können Sie unsere Themen, auch das Thema von morgen, nachlesen. Unsere Themen gibt es auch bei Twitter. Dort finden Sie uns in einem Wort als der Tag. Und morgen kümmern wir uns hier, wenn nichts dazwischen kommt, tatsächlich um das schon angekündigte Erdöl. Auch ein Rohstoff, aber ein ganz besonderer, der hält ja bekanntlich unsere ganze Wirtschaft in Gang. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast. Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.